Schön, dass ihr noch alle da seid. Ich hoffe, es fällt euch nicht schwer, am Ball zu bleiben mit der Konzentration. Wir haben vorhin im ersten Teil gehört, Melchisedek, das ist ein Prototyp, ein Erlkönig. Und es ist noch ein bisschen verschleiert, was Gott sich unter einem Priester vorgestellt hat. Was wir an Melchisedek deutlich erkennen, ist, dass er zugleich König und Priester ist. Und nun gab es im Judentum zur Zeit Jesu darüber einen Streit. Denn man war sich nicht einig darüber, aus welchem Stamm sollte der Messias kommen. Wenn er ein König sein sollte, dann musste er zwangsläufig aus welchem Stamm kommen? Aus dem Stamm Juda. Denn das war der Stamm, aus dem David kam, der Königsstamm. Wenn er aber ein Priester sein sollte, aus welchem Stamm musste er dann sein? Aus Levi. Und das brachte man nicht übereinander, weil es eben verschiedene alttestamentliche Verheißungen gab. Und wie sollte sich das erfüllen? Darüber waren sich die Gelehrten uneins. Zum einen hatte zum Beispiel Mose gesagt, in 5. Mose 18, Vers 18, einen Propheten gleich mir wird Gott euch erwecken, auf den hört. Und das Judentum wartete auf so eine prophetische Stimme, auf einen Propheten wie Mose. Aber zugleich wurde gesagt, zum Beispiel in 1. Samuel 2, Vers 35, ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es in meinem Herzen und in meiner Seele ist, und ich werde ihm ein beständiges Haus bauen. Und ich glaube, es ist noch heute so, dass orthodoxe Juden vor einer schwangeren Frau aus dem Stamm Levi aufstehen und sich verbeugen, weil sie hoffen, dass sie vielleicht den Messias gebiert. Einen treuen Priester wird Gott sich erwecken, dem werde ich ein beständiges Haus bauen. Aber auch ein königlicher Messias war deutlich angesagt, nämlich dass der Thron Davids besetzt werden würde von einem König, der dort immer für ewig König sein würde. 2. Samuel 7, Vers 16, dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein, auf ewig. Dein Thron soll fest sein, auf ewig. Deshalb hat der Jesus in Matthäus 22 die Schriftgelehrten befragt, Matthäus 22, Vers 42, ihr Schriftgelehrten, die ihr euch gut auskennt, was behauptet ihr denn? Aus welchem Stamm kommt der Messias? Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was denkt ihr über den Christus? Das ist ja griechisch und bedeutet der Gesalbte. Wessen Sohn ist er? Welche Abkunft hat er? Und dann spielt Jesus erstaunlicherweise auf unseren Melchisedek an. Psalm 110. Er sagte, wie kann David ihn Herr nennen, wenn er doch sein Nachkomme, sein Sohn ist? Aber es bleibt offen, der Herr gibt noch nicht die Antwort. Gottes Ziel ist, einmal alles unter einem Haupt zusammenzubringen. Und zwar das Königtum. Er würde einen König auf den Thron setzen, dessen Thron nicht wankt. Das Priestertum, das aaronitische Priestertum würde abgelöst und durch ein melchisedekisches Priestertum ersetzt. Und auch das Prophetentum, es würde ein Prophet kommen, gleich Mose, der nicht das Gesetz bringt, sondern die Gnade, die Vollendung. Und ich möchte jetzt mit euch die Spur aufnehmen, dass unser Herr sowohl der König, der Priester, als auch der Prophet ist. Viele von euch kennen sicher aus München die Rosi Reiser. Die rief bei uns im Freizeitheim Shoppen an und sagte, Andreas, ich möchte gerne zu euch zu einer Freizeit kommen, ich habe nur ein Fahrproblem. Es ist so kompliziert, nach Shoppen zu gelangen. Weißt du jemanden, der auch aus München kommt? Ich sage, ja, der Robert. Der steht auch auf der Liste. Kennt ihr Robert? Wer ist noch mit Nachnamen? Genau. Und dann sagte ich, du, der Robert kommt doch auch. Tut euch doch zusammen. Du bist gehbehindert und hast es schwierig, die Züge zu erreichen. Aber der Robert, der ist blind. Aber der hat gesunde Beine, der kann deinen Rolli schieben. Sei du im Auge und er ist dir der Fuß. Und die haben das tatsächlich so gemacht. Die beiden sind gemeinsam angereist mit der Bahn. Geschwister, wir unterschätzen, wie komfortabel das ist, dass wir beides zugleich können. Sehen und laufen. Und deshalb ist es auch Gottes Absicht einmal, diese drei Ämter alle unter ein Haupt zu bringen. Dass wir einen König haben, einen Priester, einen Propheten, der in göttlicher Vollmacht und Güte über uns regiert. Unter uns Menschen ist Gewaltenteilung nötig, sonst läuft es schief. Wie gut, dass wir in Deutschland ein Bundesverfassungsgericht haben, einen Präsidenten und eine Kanzlerin, eine Polizei und dass sich gegenseitig diese Kräfteverhältnisse auch überwachen. Das ist ein Segen. Aber ein noch viel größerer Segen wird sein, wenn diese Troika zusammengefasst wird, alles unter ein Haupt. Da sagt der Epheserbrief, Epheser 1, Vers 10, Gottes Ziel ist es, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in Christus. Das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Er wird das Oberhaupt sein, er wird der Regent sein. Hier eine bildliche Darstellung. Wird der Messias als Prophet kommen, gleich Mose? 5. Mose 18, Vers 18 gab das dazu Anlass, das zu glauben. Oder wird er nicht doch vielmehr ein Priester sein müssen aus dem Stamm Levi? 1. Samuel 2, Vers 35 hat das nahegelegt. Aber eigentlich warteten doch alle auf den Sohn Davids als Messias, der gesalbte neue König, wie wir es in der Weihnachtsgeschichte lesen, dass das Volk das irgendwie erwartete. Und man sogar genau sagen konnte, wo er wahrscheinlich erscheint. Man kann das, was ich gesagt habe, zusammenfassen. Jesus ist der Christus. Wir denken schon gar nicht mehr darüber nach. Was heißt das eigentlich, Jesus Christus? Für uns ist das wie Vor- und Nachname. Aber es heißt, er ist der Gesalbte, der sowohl königliche, priesterliche und prophetische Eigenschaften in sich trägt. Er hat Moses Prophetentum nicht nur erneuert, sondern ersetzt. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Er hat Aarons Priestertum für immer abgelöst durch ein vollkommenes Opfer. Nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat Davids Königtum für immer angetreten und den Thron seines Vaters David besetzt. Jesus vereint in sich alles das, was vorher im Alten Testament getrennt war. Gott hat sich vorgesetzt, alles unter einem Haupt zusammenzubringen. Und zwar unter Christus, alles, was im Himmel und was auf der Erde ist. Er ist König, Priester und Prophet in Personalunion. Ich habe das häufiger mal gelesen, Jesus ist König, Priester und Prophet. Aber als ich dann das Neue Testament las, dachte ich, wo steht denn das eigentlich? Findet man das? Ich fand viel in Sekundärliteratur, aber in der Bibel selber. Erich Sauer habe ich gelesen, ja, wir brauchen Jesus, denn wir brauchen Rettung von der Unwissenheit der Sünde. Wir haben ja keine Ahnung, was Gottes Gedanken, Gottes Willen ist. Und deshalb brauchen wir ihn als den Propheten, der uns Gottes Gedanken mitteilt. Wir brauchen ihn aber auch wegen der Schuld unserer Sünde, als den Priester, der für uns Sühnung bewirkt, der uns mit Gott versöhnt. Und wir brauchen ihn wegen der Herrschaft der Sünde, weil wir unter die Sünde versklavt sind, weil wir gar nicht anders können, brauchen wir einen stärkeren Herrscher, einen neuen Herrn, ihn als König. Aber wo steht das im Neuen Testament? Und dann stieß ich auf eine etwas mysteriöse Stelle im Psalm 89, Vers 52. Da heißt es nur so andeutungsweise, sie lästern die Fußspuren deines Gesalbten. Dann dachte ich, gibt es im Neuen Testament eine Fußspur seines Gesalbten? Die Fußspur deines Gesalbten. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Habt ihr Zeit, mal zusammenhängend die Bibel zu lesen? Nehmt euch mal die Zeit, mal ein Buch der Bibel mal so durchzupflügen. Mir wurde mal die große Gnade zuteil. Ich wurde von einer Familie eingeladen, mit meiner Familie zusammen nach Schweden zu fahren. Und zwar auf eine winzige Schäreninsel. Die war nur so groß wie ein Fußballplatz. Eine Insel für sich, mit einer Blockhütte drauf. Das eine Ehepaar wohnte in so einem kleinen Nebengebäude. Wir durften in der Hauptblockhütte wohnen. Wir hatten zusammen 8 Kinder. Die haben miteinander auf dieser Insel gespielt. Und wir Erwachsenen, wir hatten echt Urlaub. So sah es da aus. Ich habe einen Gartentisch genommen, einen Hocker. Und habe mir vorgenommen, in diesem Schwedenurlaub, in diesen 10 Tagen, möchte ich das Neue Testament durchlesen, die 4 Evangelien, und gucken, ist da eine Spur, Jesus als König, Priester und Prophet. Und meine Frau hat mich in Ruhe gelassen, die Kinder haben mich in Ruhe gelassen. Und dann habe ich gelesen, Matthäus. Und auf einmal stockte mir der Atem. Ich kam nämlich an Matthäus 12. Wer eine Bibel hat, kann man eben aufschlagen. Es ist nämlich nur eine Spur. Es ist nur eine Andeutung zu finden. Aber hier in Matthäus 12, das hat mich umgehauen, als ich das las. In diesem einen Kapitel sagt der Herr Jesus 3-mal, dass mehr vor den Juden steht als, Größeres vor ihnen steht als. Er sagt in Matthäus 12, Vers 6, mehr als der Tempel steht hier. Mehr als der Tempel? Und dann in Vers 41 sagt er, mehr als Jona steht hier. Jona? Und mehr als Salomo ist hier. Als ich darüber nachdachte, fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Mehr als der Tempel? Ja, er ist mehr als die ganze Priesterschaft zusammen, als jeder hohe Priester, der je da war. Mehr als Jona? Ja, mehr als dieser Prophet, mehr als Salomo, mehr als dieser größte und prächtigste aller Könige. Mehr ist hier. Und dann habe ich diese Spur aufgenommen und die Evangelien dahingehend studiert. Wo zeigt sich Jesus uns als der größere Prophet, der größere Priester, der größere König? Und das werden wir jetzt zusammen hier unternehmen. Bei seiner Geburt, da kamen fremde Männer von weit her und brachten ihm 3 Gaben. Sie brachten ihm Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und ich glaube, man kann behaupten, die Myrrhe bedeutet, du wirst ein Prophet sein. Propheten, das waren Männer, denen wurde widerstanden, denen wurde widersprochen. Die haben mit ihrem Leben gelitten für ihre Botschaft. Die Myrrhe, ein bitteres Kraut, was man genommen hat, weil es schmerzstillend wirkte. Es zeigt etwas von der Leidensbereitschaft, die diesen Messias erwartet. Aber sie brachten auch Weihrauch. Du wirst einmal ein Priester sein. Du wirst ein Wohlgeruch sein für Gott, der für Sünder Fürbitte tut. Deine aufsteigende Fürsprache. Aber sie brachten auch Gold. Du wirst mal ein König sein. Alle Macht, alle Herrlichkeit ist symbolisiert in diesem Gold. In diesem königlichen Attribut. Wir sehen, als unser Herr seinen Dienst antritt, als er endlich sich dem Volk zeigt, nachdem er jahrelang Handwerker war, dass er nach seiner Taufe, die auch als seine Salbung bezeichnet wird, in Apostelgeschichte 10, wir lesen das mal, Apostelgeschichte 10, Vers 37, Apostelgeschichte 10, Vers 36. Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Ihr kennt das Zeugnis, welches anfangend von Galiläa durch ganz Judäa hin ausgebreitet worden ist, nach der Taufe, die Johannes predigte, Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging wohltuend und heilend. Die Taufe war der Startpunkt, wo er sich als Messias, als der Gesalbte dem Volk vorstellt. Und in sichtbarer Gestalt kam der Geist auf ihn in Form dieser Taube. Und kaum war das geschehen, kaum wurde er als der Messias von Gott bestätigt, da kommt der Versucher, der König von Sodom, und versucht ihn zu diskreditieren, zu Fall zu bringen. Er will den Gesalbten antasten. Und das lesen wir in Lukas 4, dass er nach der Taufe in die Wüste geführt wird, um versucht zu werden. Und ich denke, sogar in diesen drei Versuchungen, die der Teufel startet, sehen wir, auf welche Funktionen er bei dem Herrn schießt. In der ersten Versuchung, sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Hey, tu doch mal ein größeres Wunder als Mose, der dem Volk in der Wüste Brot geben konnte. Bist du wirklich der größere Prophet? Sprich, dass diese Steine Brot werden. Nutz dein Wort, sei ein Prophet. Mach wie damals, wie der Mose, Brot. Aber Jesus antwortet, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und er wartet als der wahre Prophet auf das, was Gott zu sagen hat und Gott will. Und dann führt der Teufel den Herrn zum Tempelareal und sagt, zeig doch mal, was für ein hoher Priester du bist. Stell dich mal ganz oben drauf und spring runter. Das würde Eindruck machen, die Menschen würden sofort dir zufallen und nicht mehr dem Ananias oder dem Kaiphas. Spring! Zeig, was für ein hoher Priester du bist. Und am Schluss sagt er, Jesus, du kannst das alles viel leichter haben. Ich kann dich jetzt schon zum König machen. Fall vor mir nieder und ich werde dir alle Reiche dieser Welt geben. Ich mache dich sofort zum König. Es waren Abkürzungsvorschläge des Satans. Du könntest sofort als großer Prophet, als großer Priester oder als großer König rauskommen. Los! Satan will ihn abbringen von dem Allerwichtigsten, nämlich von der Erfüllung des Willens des Vaters. Genau das gleiche Spiel wie bei uns jeden Tag. Tun wir Gottes Willen? Sorgen wir für seine Ehre? Oder suchen wir die Abkürzungen? Nach den 40 Tagen in der Wüste, nach dieser Versuchung oder Probungszeit, kommt unser Herr zurück nach Nazareth, in seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist. Und er nimmt diese Schriftrolle, das Buch Jesaja, und er rollt sie auf bei der Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Diese Stelle ist heute vor euren Augen erfüllt. Hä? Du bist der Gesalbte? Du bist doch dieser simple Handwerker, Josefs Sohn, wir kennen dich doch schon von Kindesbeinen. Wir sehen Maria noch vor uns, wie sie Windeln gewaschen hat. Du, der Messias. Und dann kommt diese Empörung, den kennen wir, der ist doch von hier, der ist der Sohn Josefs. Und dann sagt der Herr in Lukas 4, Vers 17, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Er outet sich als Prophet und er wird aus dieser Stadt gestoßen und sie wollen ihn da schon umbringen, diesen Berg hinabstürzen, aber er entzieht sich. Genau das Gegenstück dazu finden wir, als er diese 5000 Männer mit ein paar Broten satt macht. Und die Menschen, die davon gegessen haben, die sind so aus dem Häuschen, so begeistert von diesem Mann, dass sie sagen, der muss unser König werden. Denn, sagt Johannes 6, Vers 14, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der kommen soll. Der kann tatsächlich Brot vermehren, wie Mose, der uns Brot aus dem Himmel gab. Lasst uns ihn zum König machen. Merkt ihr etwas? Er ist wahrhaftig der Prophet. Kommt, den machen wir sofort zum König. Und was haben sie vergessen? Dazwischen war nach Gottes Gedanken geplant, dass er erst noch Priester sein würde. Unser hoher Priester. Aber es war ihnen verborgen. Johannes 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie ihn ergreifen wollten, damit sie ihn zum König machten, da entwich er auf den Berg allein. um dort zu beten. Und wir sehen angedeutet, immer wenn der Herr betet, er ist der Priester. Er ist der, der für uns kämpft, für uns einsteht. In Matthäus 16 machte der Herr den Test mit den Jüngern, die ihn jetzt beinahe 3 Jahre kannten. Er sagte in Matthäus 16, Vers 13, was sagen die Leute, wer ich bin? Und die Jünger tragen zusammen. Ja, manche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere Elia, andere Jeremia oder einer der Propheten. Alle Nennungen sind Propheten. Elia, Johannes, Jeremia, irgendein Prophet. Du bist ein Prophet. Das haben die Leute erkannt. Und dann fragt der Herr, und ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist nicht nur ein Prophet, sondern du bist der Gesalbte, der Sohn Gottes. Aber dann nimmt der Herr seine erste Leidensankündigung. Genau an dieser Stelle, wo Petrus es begreift, da zeigt er, dass er leiden muss, dass er priesterlich für uns sterben muss. Petrus sagt dann, oh, das doch nur nicht. Wir haben doch ganz andere Pläne für dich und für uns. Wir möchten doch, dass du groß rauskommst als König. Mir ist aufgefallen, dass unser Herr sich nie selbst einen Priester nennt. Er nennt sich Prophet. Ja, wahrlich, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. Er nennt sich König an mehreren Stellen, vor allem in den Gleichnissen. Und als Pilatus ihn beschwört, sage, ob du ein König bist. Ja, du sagst es. Und über seinem Kreuz steht es angeschrieben, das ist der König. Er lässt sich auch König nennen, er lässt sich Prophet nennen, aber sein Priestertum, das blieb verborgen, geheimnisvoll. Wer hat es erkannt? Wir sehen Jesu Priestertum nur dann leise angedeutet, wenn er sich zurückzieht, um zu beten. Ganz besonders in Johannes 17, wo er ganz alleine vor dem Vater ist und priesterlich bittet für uns, für die Seinen, die er aus dieser Welt genommen hat und die er verherrlicht sehen möchte, wie auch er verherrlicht wird. Und ich glaube, man kann zusammenfassen, sein Prophetentum wurde anerkannt. Übrigens, selbst der Islam, eine der antichristlichsten Religionen, anerkennt das Prophetentum von Jesus. Ja, er war auch einer, der uns was von Gott zu sagen hatte. Sein Prophetentum wurde anerkannt, sein Priestertum blieb unerkannt, sein Königtum wurde aberkannt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nur im Hebräerbrief, dort wird uns enthüllt, was Gott sich unter seinem Sohn als Priester vorgestellt hat. Und dort wird es über 5 Kapitel dargelegt, von Kapitel 5 bis Kapitel 10. Und so öffnet auch der Hebräerbrief seine Botschaft in Hebräer 1. Gott hat zu uns geredet im Sohn. Er war sein Prophet, seine Stimme. Er hat die Reinigung unserer Sünden bewirkt. Hebräer 1, Vers 3. Er ist der Priester, der für uns gestorben ist. Der nicht nur etwas geopfert hat, sondern sich geopfert hat. Und Hebräer 1, Vers 3b. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Macht, zur Rechten der Majestät. Ich möchte an dieser Stelle einen Exkurs machen und deshalb steht da vorne auch diese Staffelei. Ich möchte euch ein bisschen Christus vor Augen malen. Aber dazu eine erste Frage. Was wisst ihr von der Kleidung von Jesus? Was hatte der für Sachen an? Weißt du das? Was hatte Jesus für Kleider? Wie? Ein Oberkleid, ein Gewand, was wissen wir noch? Sandalen, sehr gut, denn Johannes sagt, ich bin nicht mal würdig, dir die Riemen deiner Sandalen zu lösen. Gut bemerkt. Wie? Ja, genau, Er trug wie ein orthodoxer Jude an seinem Gewand an vier Stellen, so vier Zipfel, so vier Bommel. Und die wurden einmal von einer Frau gepackt. Daher wissen wir, er hatte anscheinend solche Bommel an seiner Kleidung. Genau, ein merkwürdiges Detail. Sein Untergewand war nahtlos gewebt, sehr kostbar, sehr aufwendig. Ich möchte jetzt ein paar Dinge sagen zu der Kleidung unseres Herrn, denn das hat mir den Atem verschlagen, als ich das entdeckt habe. Zunächst mal, seine Erstlingswäsche waren Windeln. Er, der sich sonst in Licht kleidete wie in ein Gewand, er lässt sich in Windeln wickeln. Und wisst ihr warum? Weil er sie brauchte. Weil er ganz Mensch war, so angefangen hat wie du. Gott, der Allmächtige. Von dem Jesaja sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe seine Herrlichkeit gesehen und dachte, ich vergehe. Aber was ich sah, das waren nur die Säume seines Gewandes, nur den letzten Zipfel. Aber das hat mich schon erschlagen. Das ist Gottes Herrlichkeit. Und der kommt und lässt sich in Windeln packen. Was wir noch von Jesu Kleidung wissen, sie war sehr einfach, was sein Obergewand anging. In Matthäus 11, Vers 8 heißt es, was seid ihr denn gekommen zu sehen? Einen, der mit weichen Kleidern angetan ist? Die sind in den Häusern der Könige. Ich glaube, in dieser Stelle geht es um Johannes den Täufer. Aber wir sehen, Könige trugen damals weiche, angenehme Kleidung. Der hatte eher Raufaser an. Auf dem Berg der Verklärung sehen wir einmal, dass seine Kleider weißer wurden als das Licht. Aber das ist auch schon so ziemlich alles, was wir von seiner Kleidung wissen. Aber ich möchte jetzt mal unseren Fokus lenken auf den letzten Tag unseres Herrn und dann diese Fußspur des Gesalbten aufnehmen. Womit war er an seinem letzten Tag bekleidet? Mit einem Purpurmantel. Interessant. Eine Dornenkrone, das gehört nicht so sehr zur Kleidung. Ja, eine Dornenkrone. Ich möchte euch darauf hinlenken, dass zweimal unser Herr genommen wurde, geohrfeigt wurde und bespuckt wurde. Zweimal. Wisst ihr, bei welchen Gelegenheiten? Bitte eine deutliche Nennung. Wer hat das gemacht? Ja. Genau. Einmal bei dem jüdischen Prozess, bei dem religiösen Prozess und einmal bei dem römischen Prozess. Beides Mal lesen wir, dass denen, die dort auf ihn aufpassen, die Hände ausrutschen, dass sie ihn schlagen, dass sie ihn ohrfeigen, dass sie ihn anspucken. Beide Mal. Einmal vor dem religiösen Gericht, vor Annas und Kaiaphas und den Dienern des hohen Priesters geht da der Hass durch. Und das andere Mal vor dem römischen Gericht, vor Herodes oder Pilatus später, den Kriegsknechten. Und ich wage zu behaupten, dass er bei dem ersten Mal als Prophet verspottet und gelästert wurde und das zweite Mal als König. Und wir wollen diese Spur mal verfolgen. Bei dem ersten Prozess, da nahmen die Kriegsknechte irgendeinen Sack, sie verhüllten sein Haupt und sie sagen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Weissage, Messias, wenn du es bist. Oder kannst du nicht durchgucken? Hast du keinen Durchblick? Sie nahmen ihn die Schau und verspotteten ihn als Propheten. Ein Prophet hat eine Schau und sie lästern ihn in dieser Hinsicht, dass sie sagen, na, Prophet, sag doch mal, wer war das denn, der geschlagen hat? Kennst du den Namen? An anderer Stelle lesen wir, dass diese Römer einen purpurroten Mantel nahmen, ihm um die Schultern hängen und sagen, gegrüßet seist du, Majestät. Jesaja sagt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Diese Römer haben sich erdreistet, ihn zu verspotten als König. Und beides Mal schweigt Jesus. In Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, Hebräer 4, Vers 13, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Irgend so ein dahergelaufener Diener verhüllt sein Haupt, schlägt ihn und sagt, na, wer war das? Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Aber er schweigt. Und diese Stelle in Hebräer 4, Vers 13 geht so weiter, da wir nun so einen großen hohen Priester haben, der an sich halten kann, der seine Macht nicht missbraucht. Und damals in diesem Prozess, da passiert was ganz Merkwürdiges. Als der Hohepriester aufsteht und ihn beschwört, sage, ob du der Messias bist, der Sohn des Hochgelobten. Ja, er sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen kommen sehen, zur Rechten der Macht, der Majestät. Und als der Hohepriester das hört, ich lese es mal im Wortlaut vor, Matthäus 26, Vers 62. Der Hohepriester stand auf, sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen sie gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der Hohepriester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da packt sich der Hohepriester an den Saum und vor Entsetzen zerreißt er sein priesterliches Gewand. Und das dritte Buch Mose sagte in 3. Mose 21, Vers 10, 3. Mose 21, Vers 10, der Hohepriester, auf dessen Kopf das Salböl gegossen worden ist, der ein Messias ist, ein Gesalbter, der soll seine Kleider nicht zerreißen. Aber genau das tut Kaiaphas in diesem Prozess. Er packt sich an den Saum und zerreißt sein Kleid. Und in diesem Moment zerfetzt er auch das alttestamentliche Priestertum. Es ist abgesetzt, beendet. Und er sagt nur noch, er hat gelästert, was bedürfen wir Zeugen? Was denkt ihr? Sie sagen, er ist des Todes schuldig. Sie spucken ihm ins Angesicht, schlugen ihn mit Fäusten. Etliche gaben ihm Backenstreiche und sprachen, Weissage, Christus, wer ist es, der dich schlug? Und sie merken nicht, dass er schon angetreten ist, als der Priester für uns die Sühnung zu tun. Es wurde genau wahr, was in Psalm 90, Vers 8 steht. Psalm 90, Vers 8. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Und Jesus erduldet das alles wegen meiner Sündenlast. Ein wenig später wird dieser Gefangene weitergeführt zum nächsten Gerichtshof vor Pilatus. Und die Römer, die kommen gar nicht auf die Idee, was sie hier eigentlich tun, dass sie nämlich die Schriften erfüllen, was längst verheißen war. Sie erfüllen es bis ins Detail. In Matthäus 27, Vers 27 heißt es, Matthäus 27, Vers 27, da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus mit in das Prätorium, versammelten über ihn die ganze Schar, eine ganze Kohorte. Wahrscheinlich waren es, ich glaube, 600 Mann. Stell ich das mal vor. Stell ich mal vor, ich sage jetzt hier in Rosenheim, ihr alle dürft mir beim Rausgehen eine Ohrfeige geben. 200 Leute. Aber bei dem Herrn waren es 600. Sie zogen ihn aus, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf, gaben ihm ein Rohr in seine Rechte, fielen vor ihm auf die Knie, verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen das Rohr, schlugen auf sein Haupt und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm wieder seine eigenen Kleider an. Und unter seinem Gewand trug er den leinernen Leibrock der ohne Naht gewebt war. Und er ist jetzt schon bluttriefend, blutdurchtränkt. Und in Matthäus 27 lesen wir, dass sie sein Obergewand nahmen, es in vier Teile schnitten, denn damals nahm man den Mantel auch nachts als Schlafdecke und das war immer noch eine nennenswerte Größe. Und als sie an das Untergewand kommen und es auch zerteilen wollen, sagt einer, halt, stopp, das wäre doch blöd, viel zu schade, lass uns darum losen. Johannes 19, Vers 23. Und sie merken nicht, dass sie eine alte Prophezeiung erfüllen, nämlich dass seine Kleider heil bleiben, dass sein Priestertum unzerstörbar bleiben wird. Die Kriegsknechte nun nahmen, als Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider, machten vier Teile, einem jeden Kriegsknecht einen Teil und den Leibrock. Der Leibrock aber war ohne Naht, von oben an durchweg gewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst uns ihn nicht zerreißen, sondern um ihn losen, wem er sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, welche spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt, über mein Gewand warfen sie das Los. Die Kriegsknechte nun haben das getan. Übrigens, unser Herr erfüllt hier genau das, was er selber in der Bergpredigt gefordert hat. Er sagte, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deine rechte Wange schlägt, dem biete auch die linke. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deinen Leibrock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Aber fehlt da nicht noch was? Er wurde als Prophet verschmäht, als König verlästert. Finden wir nicht auch noch einen Hinweis auf seine Priesterschaft? Ja, das einzige Kleidungsstück, was sich unser Herr an diesem letzten Abend anzog, wisst ihr, was das war? Wir lesen, dass er sein Oberkleid ablegte in diesem Obersaal und dass er nur in seinem leinernen Untergewand dastand. Und dann nahm er eine leinerne Schürze und er umgürtete sich. Und dann wäscht er seinen Jüngern die Füße. Das, was er sich selber anzog, das symbolisierte, schaut mal, was ich für euch tun möchte. Und er sah an diesem Abend aus, in diesem Saal, in diesem Untergewand für einen Juden wie nackt, mit dieser Schürze umgürtet, wie König David damals, als er die Bundeslade wiederbrachte. Da tanzte David in einem leinernen Ephod, in so einem leinernen Schurz, halbnackt, vor den Augen des Volkes, um die Herrlichkeit Gottes, die Bundeslade wieder zurückzubringen nach Salem, nach Jerusalem. Und Michael greift sich an den Kopf und sagt, wie kann der sich so herablassen? Wie kann der so primitiv hier sich aufführen? Johannes 13, Vers 4. Jesus steht vor dem Abendessen auf, legt seine Oberkleider ab, nahm ein leinenes Tuch, umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken, fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Petrus, du ahnst nicht, was gleich kommt. Du wirst es aber bald verstehen. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tisch. Dann sagt der Herr, habt ihr verstanden, was ich euch gerade getan habe? Habt ihr das begriffen? Ja, Füße gewaschen, das gehört so dazu. Machen zwar sonst die Diener, aber... Und dann sagt der Herr, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und ich bin es auch. Ich bin der Prophet und der König. Aber eine Sache habt ihr noch nicht verstanden. Ich werde an diesem Abend überliefert werden in die Hände der Menschen. Und Offenbarung 1, Vers 5 sagt, er ist es, der uns so liebt, dass er uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum und zu Priestern, seinem Gott und Vater. Das hat keiner an diesem Abend verstanden. Ich finde das sehr bemerkenswert. Und sein Leibschurz, sein Untergewand wird nicht zerrissen, sondern er ist Priester Gottes in Ewigkeit. Übrigens an dem Kreuz, an dem er für uns stirbt, da hören wir, dass er ganz stumm bleibt. Und wenn er seinen Mund öffnet, dann nur zur Fürbitte, um priesterlich einzutreten für uns. Er überließ seine Kleider den Unwürdigsten. Und genau das ist das Evangelium. Wir dürfen uns in seine Kleider hüllen. Es ward ihr gegeben, der Braut, dass sie sich kleide in reine Leinwand. Und zum Schluss vielleicht nur noch dieser Ausflug nochmal ins Alte Testament. Wir finden bei Josef auch so sehr, dass seine Kleider betont werden, dass sein Vater ihm diesen kostbaren Mantel machte und die Brüder ihn darum beneiden. Und dann lesen wir 8-mal von diesem Mantel des Josef. Und ich finde es so erschütternd, dass sie diesen Mantel nehmen und ihn in Blut tauchen, eines Ziegenböcklein, und dem Vater schicken und sich so förmlich dahinter ducken. Schau mal hier, was wir gefunden haben. Ist das vielleicht? Und nur so können sie dem Vater nahen, hinter diesem blutbefleckten Kleid. Vater, ist das vielleicht? Ja, ein böses Tier hat ihn zerrissen. Sie haben eine Rechtfertigung, sie haben eine Ausrede, ein Alibi durch dieses blutgetränkte Kleid, um wieder zum Vater zu kommen. Und genauso wenige Kapitel später, da ist diese Frau des Potiphar und sie, die Schuldige, sie steht vor ihrem Mann und lügt dreist, schau mal hier, was ich hier noch habe als Indiz. Das ist der Mantel vom Josef. Und sie, die Ehebrecherin, sie bleibt verschont und Josef wandert in den Knast, weil sie sich schützen kann hinter seinem Kleid. Das ist das Evangelium. Und zum Schluss noch 1. Mose 45, Vers 20. 1. Mose 45, Vers 20. Als Josef sich mit seinen Brüdern versöhnt, da sagt er, kommt zu mir. 1. Mose 45, Vers 20. Kommt in meine Herrlichkeit. Lasst es euch nicht leid sein um euren ganzen Hausrat. Lasst es stehen. Kommt, das Beste des ganzen Landes soll euer sein. Und die Söhne Israels taten so. Und Josef gab ihnen Wagen nach Befehl des Pharao und gab ihnen Proviant auf den Weg und er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider. Josef sorgt dafür, dass die Brüder adäquat gekleidet sind, wenn sie vor dem höchsten Menschen der Erde vor dem Pharao stehen sollen. Josef sorgt dafür, dass seine Brüder bekleidet werden, die Sünder. Und so sind wir gerechtfertigt durch sein Blut und passend gemacht durch ein neues Kleid, durch die Kleider des Heils. Ja, das war jetzt ein kleines Stück, die Fußspur des Gesalbten. Ich finde es wunderschön, wie unser Herr das nur andeutet und es vielleicht für Liebhaber verbirgt. Amen.